Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus Römer 9, Verse 14 bis 24. Römer 9, Verse 14 bis 24. Da schreibt Paulus Folgendes: Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zu Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Das Thema der Predigt lautet: Das Evangelium muss mit aller Kraft ausgebreitet werden. Und ein Hindernis, was es gibt, das Evangelium auszubreiten oder dafür Kraft aufzuwenden, ist die scheinbare Wirkungslosigkeit. Also wenn man zum Beispiel dem 20. Menschen das Evangelium bezeugt hat und von den 20 ist nicht einer zum Glauben gekommen, da kann man ja schon den einen oder anderen Zweifel kriegen, ne, was es mit diesem Evangelium auf sich hat. Also der Verdacht schleicht sich ein, das Evangelium tut's einfach nicht. Also inhaltlich ist es eine schöne Botschaft, aber die Menschen glauben ihr nicht. Die Botschaft hat an und für sich keine Kraft. Es ist einfach nur eine Information. Und ob aus dieser Information was wird, das liegt allein an dem Menschen, der es hört. Jetzt sagt Paulus, also der ganze Römerbrief, wenn man so will, ist eine Verteidigungsschrift für das Evangelium. Paulus schreibt den Römerbrief, um der Gemeinde in Rom um uns deutlich zu machen, das Evangelium gehört wirklich in die Mitte der Gemeinde. Es ist die wichtigste Botschaft, die wir haben. Die Begründung in Römer 1, Vers 16, sagt Paulus das. Also, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also da spricht Paulus davon, er schämt sich des Evangeliums nicht. Warum? Und das hat er selber erfahren. Im Evangelium ist Gott selbst mit seiner Kraft wirksam. Es werden Menschen gerettet. Und wozu werden sie gerettet? Paulus nennt das Glaubensgehorsam. Kapitel 1, Vers 5. Ne? Durch Christus haben wir Gnade und Aposteldienst empfangen, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Also das Evangelium bewirkt, dass überall, wo es gepredigt wird, Menschen zum Glauben befreit werden und zum Gehorsam aus Glauben. Und auf diese Weise verherrlichen sie Gott. Und das hat Paulus auch als Apostel für die Heiden erlebt. Der ist von Ort zu Ort gezogen und hat häufig erlebt, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Was Paulus aber auch erlebt hat, Zeit seines Lebens, war, dass viel mehr Nichtjuden zum Glauben gekommen sind als Juden. Und da fragte man sich schon, ne? Vielleicht hat Paulus sich das eine Zeit lang auch gefragt, aber einige jüdische Christen haben das Paulus auch gefragt. Sag mal, Paulus, du hast doch gesagt, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden. Das hört sich doch schon so ein bisschen an. Also wenn das Evangelium Menschen zum Glauben führt, in großer Zahl, dann fängt es bei den Juden an und hört bei den Nichtjuden nicht auf. Aber die Juden zuerst. Ja, und ja, da hatten die Gegner von Paulus scheinbar einen großen Trumpf in der Hand, als sie ihm eben Vorhang gehalten haben, du Paulus, dein Evangelium, das kommt gar nicht von Gott. Das hast du dir selber ausgedacht. Das ist ja kein Zufall, dass unter deiner Verkündigung vor allem Nichtjuden zum Glauben kommen. Du lässt einfach das Gesetz weg, also du legst die Latte ganz, ganz weit unten, ne? Und ja klar, dann, also wir werden heute sagen, du hast das schön verwässert, die Botschaft. Und da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die Juden in der Mehrheit diese Botschaft ablehnen. Also das steht für Paulus hier auf dem Spiel. Ist das Evangelium tatsächlich die von Gott verordnete Botschaft für die letzte Zeit? Tut's das Evangelium oder tut's das nicht? Und Paulus geht in Römer 9 bis 11 vor allen Dingen darauf ein, dass er klarlegt, das Evangelium tut's. Es bewirkt das, wozu Gott es verordnet hat. Ja, und er bringt dann das Beispiel Israels. Also er, vordergründig spricht Paulus jetzt vor allem über die Frage, wie kann es sein, dass durch das Evangelium nur ein kleiner Teil des Volkes Israel zum Glauben kommt. Wir können das auf uns heute übertragen. Wie kann es sein, dass das Evangelium, in dem Gott mit seiner Allmacht und Gnade am Werken ist, wie kann es dazu kommen, dass in Deutschland und in Osnabrück und in der eigenen Familie so gut wie niemand zum Glauben kommt oder ganz wenig? Ich meine, das ist jetzt hier die BEG Osnabrück. 40 Leute, 50. Osnabrück, 160.000 Einwohner. Es gibt noch andere Gemeinden, also versteht mich nicht falsch. Aber die Anzahl von Christen in Osnabrück, sagen wir mal, die geht nicht in die Tausende. Also Christen, sagen wir mal, wiedergeborene Menschen, also die bekennen, Jesus ist der Sohn Gottes, der hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die ich verdient habe für meine Schuld. Und er ist leiblich auferstanden. Ich vermute, es sind keine Tausende. Ja, was ist denn das jetzt für eine Botschaft? Wenn die in Osnabrück scheinbar verpufft. Also ein Grund kann natürlich der sein, dass die Gemeinden, was das Evangelisieren anbetrifft, so ein bisschen zu zurückhaltend sind. Ja, das kann auch sein. Aber ich denke mal, jeder von euch hat schon häufiger versucht, einen Nichtchristen mit dem Evangelium bekannt zu machen. In aller Schwachheit. In der Hoffnung, dass er durch das Evangelium gerettet wird. Und hat dann erlebt, ja, hat sich nichts getan. Und dann kann so eine Mutlosigkeit eintreten, dass man sagt, also das Evangelium, das bewirkt gar nichts. Ich konzentriere mich darauf, selber jetzt an das Evangelium zu glauben. Das reicht mir. Also ist schon gut, dass ich durch das Evangelium errettet werde, aber eigentlich tut es das nicht, wozu Gott es eingesetzt hat. Das Evangelium, sagt Paulus, muss mit aller Kraft ausgebreitet werden. Und der erste Grund: Im Evangelium ist Gott mit seiner Kraft wirksam und rettet Menschen allein aus Gnade. Wir gehen jetzt die Verse einzeln durch. Römer 9 von Vers 14 an. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott etwa ungerecht? Auf gar keinen Fall, sagt Paulus. Also was sollen wir nun hierzu sagen? Und Paulus bezieht sich hier zurück auf das, was er vorher über die Gnadenwahl Gottes gesagt hat. Römer 9, Verse 11 bis 13. Im Blick auf Jakob und Esau, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr, Rebekka, gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Wir haben das letzte Mal gesehen, damit ist gemeint, Gott hat sich dazu entschlossen, Esau weniger zu lieben als Jakob. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott ungerecht, also gegenüber einem Esau? Und Paulus sagt, nein. Na, wir mögen uns vielleicht einhaken in diese Anklage und Gott vorhalten, es ist ungerecht, wenn Gott einen Menschen erwählt, ohne dessen Taten, ohne dessen Glauben als Grundlage dafür zu nehmen, dass er ihn erwählt. Gott, du bist ungerecht, wenn du mir keine Chance auf Rettung gibst. Oder wir können Gott auch vorhalten, möglicherweise, Gott, du bist ungerecht, wenn du mich rettest, aber mein Bruder nicht. Paulus antwortet selber hierauf, auf gar keinen Fall ist Gott ungerecht, wenn er seine Gnadenwahl wirksam werden lässt. Paulus will damit nicht sagen, dass er in seiner Gnadenwahl so handelt, dass wir alles verstehen. Also allein, dass Paulus jetzt so diesen Dialog aufzieht, ist schon Hinweis darauf. Also Paulus weiß, dass das sind natürliche, instinktive Anfragen, die wir ja fast automatisch haben, wenn wir von der Gnadenwahl hören. Es scheint dem Gerechtigkeitsverständnis, wie wir es hier kennen, nicht zu entsprechen. Paulus unterstreicht, dass Gott nicht gegen seine Zusagen handelt. Darauf kommt es ihn an, wenn er zeitweise einen Großteil des jüdischen Volkes nicht zum Glauben kommen lässt. Es widerspricht nicht seinen Zusagen, die er diesem Volk im Alten Testament gemacht hat. Also sprich, um zu entscheiden, ob Gott gerecht ist oder nicht, sagt Paulus, müssen wir nicht irgendwelche menschlichen Maßstäbe anlegen, sondern seine Zusagen. Ist das, was Gott tut in seiner Gnadenwahl, gegen seine Zusagen gerichtet, dann hätten wir ein echtes Problem. So, und deswegen ist es für Paulus jetzt hier an dieser Stelle auch entscheidend nachzuweisen, dass die Gnadenwahl nicht gegen seine Zusagen steht. Paulus begründet das in Vers 15, denn er sagt schon zu Mose, ich werde denjenigen begnadigen, den ich begnadige. Ich werde mich über den erbarmen, über den ich mich erbarme. Paulus begründet also jetzt in den Versen 15 bis 18, warum der Vorwurf, Gottes Gnadenwahl sei ungerecht, nicht haltbar ist. Seine Gnade steht nicht gegen seine Zusagen, sondern im Gegenteil, sie ist, die Gnade Gottes ist der Garant dafür, dass sich seine Zusagen erfüllen. Weil wenn die Erfüllung der Zusagen Gottes nicht an seiner Gnade liegt, in letzter Instanz, welche Alternative gäbe es? Ja, dann würde es an uns letztlich hängen bleiben. Sprich, die Zusagen Gottes werden sich alle erfüllen, vorausgesetzt, wir lassen das zu. Also indem wir glauben. Martin Luther, der ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, ja, wenn das die Grundlage wäre für die Erfüllung der Zusagen, hätten wir die Garantie dafür, dass sie sich nicht erfüllen. Und ich glaube, er hat recht. Wenn Gott es an uns bindet, dass sie sich erfüllen, seine Zusagen, dann erfüllen sie sich nicht. Das heißt wiederum nicht, dass Gott nicht auch unseren Glauben mit, ne, also drin hat in seiner Gnadenwahl. Wir werden allein durch den Glauben gerettet, aus Gnade. Also für Paulus ist entscheidend, in der Erfüllung der Zusagen Gottes, da ist ein Prinzip wirksam, durch das Gott verherrlicht wird. Und zwar auf welche Weise? Dadurch, dass wir rückblickend auf die Geschichte sagen können, durch das Prinzip der Gnadenwahl entsteht so etwas wie Heilsgeschichte. Dadurch, dass Gott so wie er will und wann er will, gemäß seiner Zusage Gnade walten lässt, entsteht Heilsgeschichte. Also in der Bibel, ne, da wird so über Gott und sein Handeln geredet, als wenn das irgendwie alles zusammenhängt. Also zum Beispiel, wenn man das Evangelium von Jesus liest, ne, dann kriegt man irgendwie das Gefühl, ja, das war von langer Hand geplant. Das ist irgendwie im Alten Testament verankert. Also schon Jahrhunderte vorher angekündigt. Und dann stand auch nie in Frage, dass das mal so kommen wird. Das Prinzip lautet eben, ich werde denjenigen begnadigen, den ich begnadige. Heißt so viel wie, ob ich jemanden begnadige oder nicht, liegt in meinem freien Entschluss. Es kann mir niemand vorschreiben, aber ich bin gnädig, bin sehr gnädig, wann und wo ich will. Paulus, ne, bringt hier die Gnade Gottes in Verbindung mit seiner Freiheit. Also ein Geschöpf kann nicht vor Gott treten und sagen, du bist zur Gnade verpflichtet, hier und jetzt. Vers 16, es liegt also nicht am Menschen, an dem, was er will und was er tut, sondern am begnadigenden Gott. Vers 16 wird mit einem S eingeführt. S, also die Frage stellt sich, was liegt nicht am Menschen? Und der Zusammenhang mit Vers 15 legt nahe, dass Paulus dies auf den Empfang der Gnade Gottes bezieht. Also, dass ein Mensch die Gnade Gottes empfängt, liegt nicht am Menschen in letzter Instanz. Also, dass ihr irgendwann in eurem Leben Gottes Vergebung und Gnade empfangen habt, sagt Paulus an dieser Stelle, lag letztlich nicht daran, dass ihr das mal gewollt habt, sondern dass ihr das irgendwann gewollt habt, das war auch schon Ausdruck von Gnade Gottes. Das heißt aber auch nicht, dass irgendeiner von euch gegen seinen Willen Gottes Gnade und Vergebung empfangen hätte, ne? Oder? Ihr wart doch alle froh, als er Gottes Gnade zum ersten Mal entdeckt und seine Vergebung empfangen hat. Ich gehe mal davon aus. Also Gottes Gnadenwahl ist nie, ne, in dem Sinne gegen unseren Willen gerichtet, dass Gott uns zu etwas zwingt, was wir eigentlich gar nicht wollen. Vers 17 und die heilige, vielleicht nochmal am Vers 16 sehe ich gerade noch eine Notiz. Es liegt also nicht, wörtlich schreibt Paulus, am Wollenden. Das ist hier eine Gegenwartsform. Paulus will deutlich machen, das ist ein Grundprinzip, das kann man schon an Leuten in der Bibel erkennen, dass das so ist, dass Gottes Gnade entscheidend ist, aber es ist ein Prinzip, das die ganze Heilsgeschichte durchzieht, bis Christus wiederkommt. Überall, wo ein Mensch zum Glauben kommt, die letzte Ursache dafür ist Gottes erwählende Gnade. Das führt dann dazu, dass von denen, die gerettet werden, sich kein einziger rühmen kann, dass er irgendetwas zu seiner Errettung beigetragen hätte. So, und dann Vers 17. Und die Heilige Schrift sagt zum Pharao, ich habe dich aus dem Grund erweckt, um durch dich meine Macht deutlich zu machen. Es soll dadurch mein Name auf der ganzen Erde bekannt gemacht werden. Achso, nebenbei, wir sind schon beim zweiten Punkt angelangt. Auch Menschen, die das Evangelium ablehnen, benutzt Gott auf verborgene Weise, um seine Heilsgeschichte voranzutreiben. Jetzt kommt, ich würde mal sagen, der für manche noch ärgerlichere Teil. Bislang haben wir eher positiv über die Gnadenwahl gesprochen, also dass Gott Gnade walten lässt. Und jetzt kommt, wenn man so will, die andere Seite der Medaille zur Geltung. Nicht bei allen. Ganz offensichtlich. Ein Beispiel ist der Pharao. Vers 17. Und die Heilige Schrift sagt zum Pharao, ich habe dich aus dem Grund erweckt, um durch dich meine Macht deutlich zu machen. Es soll dadurch mein Name auf der ganzen Erde bekannt gemacht werden. Könnt ihr auch nachlesen, ne, im zweiten Buch Mose, Kapitel 3 bis 14, die Befreiung Israels aus Ägypten. Und das sagt Gott dem Mose. Ne? Also du gehst jetzt zum Pharao, du warnst ihn davor, dass er sich weiterhin weigert, mein Volk ziehen zu lassen. Klammer auf, Mose, ich sag dir aber auch schon jetzt vorweg, der wird nicht auf dich hören, weil ich habe Größeres vor, als dass er jetzt sofort quasi auf die erste Warnung hin, quasi umkehrt, die Israeliten ziehen lässt und ich überhaupt keine Möglichkeit habe, meinen Namen groß werden zu lassen. Also insbesondere, wo es hier um die Geburtsstunde meines Volkes geht, Israel. Also Paulus will hier deutlich, und die Heilige Schrift, ne, sagt zum Pharao, Paulus will hier wahrscheinlich deutlich machen, dass auch in der Verwerfung von Menschen ein Grundprinzip am Wirken ist. Also nicht nur durch seine Gnade schreibt Gott Heilsgeschichte, sondern er treibt seine Heilsgeschichte auch dadurch voran, dass er bestimmte Menschen in ihren Sünden belässt und sie mit ihren Sünden benutzt, um am Ende für sein Volk ein umso größeres Rettungswerk zu vollbringen. Ja, die Rede ist hier, ich habe dich aus dem Grund erweckt. Gemeint ist wohl damit, dass der Pharao ins Amt gekommen ist, dass er zum Herrscher Ägyptens und damit zum Weltherrscher der damaligen Zeit wurde. Das hat Gott bewirkt. Mit dem Ziel, dass er dann einen mächtigen Gegner haben würde, der sich die Herrschaft über sein Volk anmaßt. Vers 18, es ist also so, Gott begnadigt, wen er will, und er verstockt, wen er will. Und wenn Gott einen Menschen verstockt, heißt es so viel wie, er überlässt ihn seiner eigenen Bosheit. Und so kommt es, dass dieser Mensch in seiner Bosheit seine Zusagen, also Gottes Zusagen ablehnt, Gottes Warnungen in den Wind schlägt. Und bei all dem bleibt Gott unschuldig an der Bosheit dieses Menschen. Aber er ist auch nicht einfach nur passiv dabei und guckt sich das an, was dieser Mensch macht in seiner Bosheit, sondern er benutzt ihn aktiv für seine Zwecke. Also Paulus betont hier sehr stark, dass in dem Prozess, wo Menschen immer mehr Sünde anhäufen, Gott selbst auf verborgene Weise am Wirken ist. Er selbst sündigt nicht, er hasst die Sünde, deswegen spricht Paulus später auch davon, dass er mit Geduld die Gefäße des Zorns erträgt. Ja, man muss hier zwei Dinge beieinander halten. Das eine ist die Souveränität Gottes, das andere ist die Verantwortlichkeit des Menschen. Und damit man dies irgendwie sinnvoll macht, kann man sich zwei Grundsätze vor Augen halten, die meines Erachtens biblisch gesehen beide wahr sind und dutzendfach bezeugt werden. Das erste Prinzip, das betrifft die Souveränität Gottes. Gott ist allmächtig, souverän und frei, doch wirkt sich seine Herrschaft niemals so aus, dass dabei die Verantwortlichkeit des Menschen beschnitten, minimiert oder aufgehoben würde. Die Menschen werden nicht zu Marionetten. Trotzdem überragt Gott diese verantwortlichen Menschen aufgrund seiner Größe so stark, dass er sie für seine Zwecke verwenden kann und das auch tut. Das übersteigt unseren Verstand, wie das sein kann, dass Gott böse Menschen benutzen kann, ohne selbst ihrer Bosheit teilhaftig zu werden. Ist aber so. Das zweite Prinzip: Menschen sind Wesen, die Gott gegenüber verantwortlich sind. Sie treffen eigene Entscheidungen. Sie rebellieren gegen Gott oder sie ordnen sich ihm unter. Sie glauben seiner Zusage oder verwerfen sie. Und sie werden für das, was sie tun und lassen, von Gott vollkommen zu Recht zur Verantwortung gezogen. Diese Verantwortlichkeit der Menschen wirkt sich jedoch nie so aus, dass Gott in seiner Handlungsfreiheit ihnen gegenüber eingeschränkt würde. Also gemeint ist, Gott wird gegenüber uns verantwortlichen Menschen nie zum bloßen Zuschauer unserer Entscheidungen. Auch das übersteigt unsere Vorstellungen, wird aber lang und breit in der Heiligen Schrift bezeugt. Indem Gott also so an uns handelt, an uns verantwortlichen Menschen, dass er Gnade walten lässt oder auch nicht, oder Gerechtigkeit, kommt es zu einer langen Heilsgeschichte, in der es dann zu einer Doppelung kommt. Also es ist immer doppelt. Also bis zum Ende. Gericht und Gnade. Beide Prinzipien, so, von Anfang bis Ende, sind sie beide wirksam. Menschen finden Vergebung, die sie nicht verdient haben. Menschen finden die Strafe, die sie verdient haben. So, und das vertieft Paulus dann in den Versen 19 folgende. Vers 19, du wirst mir nun erwidern, warum tadelt Gott dann überhaupt noch einen Menschen? Es kann ja keiner verhindern, dass sich sein Wille durchsetzt. Paulus lässt hier nun einen vorgestellten Gegner auftreten. Das ist so ein bestimmtes Stilmittel. Ne? Also Paulus lässt einen gedachten Gegner auftreten und dann gibt es so einen Streit. Das ist wahrscheinlich aber auch ein Hinweis darauf, dass Paulus sich mit echten Gegnern auch über diese Frage auseinandersetzen musste. Insbesondere seinen jüdischen Volksgenossen. In dem Blick darauf, also Paulus, das Evangelium kann nicht von Gott kommen, weil es ja die Mehrheit der Juden verwirft. Es ist doch zugesagt im Alten Testament, dass wenn Gott seine endgültige Botschaft am Ende bringt, dann kommt eine Fülle von Juden zum Glauben. Und dann auch Nicht-Juden. Aber bei dir ist es ja völlig umgekehrt. Also Nicht-Juden kommen in Fülle zum Glauben und Juden nicht. Aber die Kritik an Gott ist hier, liegt noch eine Schicht tiefer. Es geht hier letztlich um die Frage, hat Gott gegenüber seinen Geschöpfen irgendwelche Verpflichtungen? Nein. Das ist, das fühlt sich komisch an. Ne? Also, ist auch so. Man denkt ja, dann entgleitet mir ja alles. Also wenn Gott zu nichts verpflichtet ist, habe ich dann wenigstens noch die feste Zusage. Kann ich mich dann auf die noch verlassen? Ja, kannst du. Aber du kannst mit der Zusage in der Hand nicht Gott nach deiner Pfeife tanzen lassen. Ja, also warum tadelt Gott Menschen, die böse sind, die er dann selber ja aber für seine Zwecke verwendet? Der Gedanke ist, also eigentlich darfst du das ja nicht mehr, sondern du musst ihn dann am Ende auch retten. Du musst dich quasi noch ein bisschen entschuldigen. Du, ich habe dich jetzt 10 Jahre für meine Zwecke verwendet, oder ich habe deine Bosheit jetzt 10 Jahre für meine Zwecke verwendet. Es tut mir leid, es war aber irgendwie notwendig, dass ich das mache. Aber natürlich lasse ich dich jetzt auch meine Gnade erfahren, weil eigentlich bin ich ja dazu verpflichtet. Und so ist auch, kommt für viele Menschen das so zusammen, ne? Dass sie denken, also wenn die Gnade Gottes entscheidend ist dafür, dass ein Mensch gerettet wird, dann müssen eigentlich am Ende alle Menschen gerettet werden. Alles andere, das ist großes Unrecht. Gott ist nicht verpflichtet, irgendeinen Menschen zu retten. Es ist Gnade. Aber jetzt hier nochmal zu dem Gegner. Der Gegner hier, den Paulus da sprechen lässt, der will diese doppelte Wahrheit, von der ich eben gesprochen habe, nicht gelten lassen. Der hat sich festgelegt und sagt, also es kann nur das eine oder das andere gelten. Also entweder Gott ist souverän, dann kann ich nicht mehr verantwortlich sein für das, was ich tue und lasse. Oder andersrum, wenn ich wirklich verantwortlich dafür bin, was ich tun und lasse, dann kann Gott nicht mehr souverän an mir handeln, dann muss er sich einschränken. Beides zusammen kann nicht zu 100% gelten. Also der Gegner zieht falsche Schlussfolgerungen aus der Allmacht Gottes. Und Paulus, das ist jetzt wichtig, der korrigiert diese falschen Schlussfolgerungen in seinem weiteren Verlauf auch nicht. Man könnte zum Beispiel einiges noch dazu sagen. Also ich habe das vorhin schon angedeutet, wenn Gott einen Menschen verstockt, heißt es nicht, dass er ihm einen Willen zum Bösen aufzwingt. Der Wille zum Bösen, den hat der Mensch selber. Verstockung heißt, Gott kann diesen bösen Willen für seine Zwecke benutzen und tut es auch, wenn er will. Und ganz ähnlich ist es, wenn ein Mensch die Gnade Gottes im Glauben empfängt. Der Glaube ist keine Leistung, mit der ich Gott in eine Verpflichtung bringe. Also ganz einfach gesagt, ne? Ihr lest eine Zusage, oder hier, Vater unser, beten wir ja nachher auch noch, und vergib mir meine Schuld. Das beten wir auf Zusage hin, dass Gott uns die Sünden vergeben will, auf Grundlage dessen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Aber ich denke mal, jeder von euch, wenn er betet, wird wissen, also das ist eine wirkliche Bitte. Also durch die Zusage, die Gott uns da gibt, ne, kommt er nicht in eine Pflicht, die wir abrufen können. Also so im Sinne, jetzt immer zack, zack. Das entspricht nicht dem Glauben. Auch der Glaube, ne, wenn er ein Geschenk Gottes ist, aus seiner Gnade, dann heißt es doch nicht, dass wir gegen unseren Willen glauben. Jeder von euch, der Gott um Vergebung gebeten hat, in echter Weise, der wird bezeugen können, das war auch sein Wunsch. Es war wirklich sein Wunsch, Vergebung zu empfangen. Er hat sich nicht so gefühlt wie, was passiert denn jetzt gerade mit mir? Da wird mir ins Hirn ein völlig fremdes Programm aufgespielt, das will ich gar nicht haben. Nee. Es war wirklich der eigene Wunsch nach Vergebung der Sünden. Aber dieser Wunsch, den hat Gott aus Gnade gegeben. Das füge ich jetzt alles so ein bisschen in die Argumentation ein. Für Paulus spielt das jetzt erstmal keine Rolle. Für Paulus ist jetzt erstmal vordergründig, wie jetzt da meldet einer irgendwelche Ansprüche bei Gott an, wie Gott zu sein habe, damit er ihn als gerecht anerkennen könnte. Vers 20. Wer bist du, Mensch, dass du gegen Gott Anklage erhebst? Ein Tongefäß hat nicht das Recht, dem Töpfer vorzuwerfen, dass er es so geformt hat, wie er es geformt hat. Der Töpfer hat die Freiheit, aus ein und derselben Tonmasse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes Gefäß zur Unehre zu formen. Also, Paulus gibt sich an dieser Stelle keine Mühe, irgendwie jetzt so als Puffer irgendwelche Argumente noch einzufügen, um diesen Gegner milde zu stimmen. Sondern das, was er ihm eigentlich vorhält, ist, sag mal, schämst du dich nicht, Gott vorzuschreiben, wie er zu sein hat und was er zu tun und zu lassen hat? Was denkst du denn, wer du bist? Wogegen Paulus sich hier nicht wendet, das sind ernst gemeinte Fragen im Blick auch auf Gnadenwahl. Also ernst gemeinte Fragen. Also wenn man einfach bezeugt, also ich kann das im Moment nicht nachvollziehen, wie Gottes Gnadenwahl zu seiner Gerechtigkeit passen. Dass einer das gefühlsmäßig nicht nachvollziehen kann. Das geht mir hin und wieder auch noch so. Also, wenn ich an meinen Bruder denke, geht es mir manchmal so. Also, der steht bis heute nicht im Glauben. Nur, dass ich denke, das wäre richtig bescheuert, wenn der am Ende verloren geht. So fühle ich jetzt. Aber ich muss mich hier halt zurückhalten und sagen, also ich muss daran glauben, es gibt auch für meinen Bruder noch die Zusage, wer glaubt, wird gerettet. Und auf diese Zusage hin, bete ich für ihn auch. Aber ich weiß, ich kann das Gott nicht vorschreiben. Ich kann nicht sagen, so jetzt seit 10 Jahren liege ich vor dir auf den Knien. Ich mache das noch ein Jahr. Und wenn er dann nicht glaubt, so nachdem, dann leck mich am Arsch. Das können wir nicht machen. Vers 22. Und welchen Vorwurf willst du Gott machen, wenn er die Gefäße, die dafür bestimmt wurden, seinen gerechten Zorn und das ewige Verderben zu erfahren, mit großer Geduld ertragen hat? Er tat dies, weil er seinen gerechten Zorn und seine Macht offenbaren wollte. Meines Erachtens ist das jetzt einer der wichtigsten Verse in diesem Zusammenhang. Also Gott erträgt böse Menschen, die er nicht zum Glauben führt oder die er zum ewigen Verderben bestimmt hat. Ist wahrscheinlich so gemeint. Aber wieder, es ist die verborgene Allmacht und Souveränität Gottes. Haben wir keinen Einblick drin. Aber bei denen, wo sich herausstellt, Gott hat sie Zeit ihres Lebens benutzt, um seine Ziele voranzutreiben. Judas Iskariot, Beispiel. Ne? Da sagt Paulus hier so viel wie, also Gott hat diesen Judas in dessen Bosheit geduldig ertragen. Im Johannesevangelium, ne, da hat Johannes an einer Stelle die Notiz, also Judas eigentlich, solange er ein Jünger von Jesus war, hat er Geld geklaut. Also die Jüngerkasse, ne, da hat er regelmäßig Geld abgegriffen für seine eigenen Zwecke. Das wusste Jesus, Johannes hat es irgendwann erfahren, Gott wusste es und er blieb einer von den 12 bis zum Schluss. Weil Gott auf verborgene Weise die Bosheit von Judas benutzen wollte, damit Jesus in Jerusalem zum Tod am Kreuz verurteilt würde. Vers 23, er tat dies auch gerade deshalb, weil er seinen Reichtum, seine Herrlichkeit an den Gefäßen, die er zum Empfang der Gnade und der ewigen Herrlichkeit vorherbestimmt hat, offenbaren wollte. Also damit es ein Evangelium gibt von einem gekreuzigten Retter, der am Kreuz die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat, hat Gott diesen Judas benutzt. Unter anderem Herodes, Pontius Pilatus, den Hohepriester Kaiphas. Alles böse Leute. Auf verborgene Weise wollte Gott, dass die sich alle miteinander zusammentun und dafür sorgen, dass Jesus, der Gerechte, von böser Menschenhand hingerichtet würde. Und in all dem, ne, sagt Paulus, war Gott selbst am Wirken, auf verborgener Weise, sodass man sagen kann, Gott hat seinen Sohn als Sühneopfer hingegeben und hat böse Menschen dafür gebraucht. Und so kommt es, dass wir jetzt ein herrliches Evangelium haben. Also wenn man sich die Passionsgeschichte durchliest, steht Christus groß da. Also man liest, wie groß die Bosheit dieser Leute ist. Pilatus, der Hohepriester, die sind doch alle nur darauf aus, ihr Ansehen, ihre Ehre bei den Menschen zu wahren. Pilatus selber muss ja bezeugen, ich bin mir völlig darüber im Klaren, den wir da hinrichten, das ist ein Gerechter. Aber sei es drum. Auf diese Weise haben wir ein Evangelium von Jesus, lesen davon, unter was für grausigen Umständen er sein Leben für uns hingegeben hat. Die Israeliten, die haben auch dann am Ende der großen Rettungstat Gottes mit Staunen und Glauben reagiert. In 2. Mose 14, nach der Errettung durch das Schilfmeer, heißt es zusammenfassend: So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. Als die Leute von Israel die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte. Das erfüllte sie mit Furcht und Staunen, und sie fassten festes Vertrauen zu ihm und zu Mose, seinem bevollmächtigten Knecht. Die Allmacht Gottes in der Errettung ist wichtig für die, die glauben. Sie lernen daraus, also dass Gott mich zum Glauben geführt hat, dass er mich aus meiner Sünde gerettet hat, das ist ein Werk seiner Allmacht. Und dass ich jetzt in diesem Glauben bleibe, bis zum Ende, trotz aller Widerstände, letztlich liegt das auch allein an seiner Gnade. Aber wenn er das gute Werk jetzt angefangen hat, dann wird es auch vollenden. Oder die Urgemeinde, die konnte bekennen, Apostelgeschichte 4, Vers 27, 28, hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Und dann für Paulus die Zusammenfassung, Vers 24, zu denen, die er berufen hat, gehören wir. Was da auch drin steckt, für die, die errettet worden sind durch den Glauben, für die ist es nicht angebracht, jetzt zu grübeln über die Gnadenwahl Gottes. Die Gnadenwahl Gottes ist für die, die glauben, vor allem ein Grund zur Freude. Dazu gehören, sagt Paulus, nicht nur Juden, sondern auch Menschen aus den anderen Völkern. Und hier kommt Paulus zu seinem Hauptthema zurück in Römer 9 bis 11. Was ist jetzt angesichts der Tatsache, dass ein Großteil des Volkes dem Evangelium nicht glaubt? Da sagt Paulus eben, aber es glauben ja einige. Einige Juden glauben dem Evangelium. Meines Erachtens sagt er dann auch am Ende in Römer 11, und es kommen noch viel mehr Juden zum Glauben. Ne, und da sagt Paulus eben, wenn es um die Erfüllung der Zusagen Gottes geht, dann ging es noch nie darum, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird, an den die Zusage ergeht. War schon immer so. Die Zusage erging an viele oder an alle. Aber nur ein Teil hat der Zusage geglaubt. Mal mehr, mal weniger. Mit anderen Worten sagt Paulus, ne, was ich jetzt hier beobachte zu meiner Zeit, was ihr beobachtet im Wirken Gottes, völlig normal. Das fügt sich ganz natürlich in das ein, was man vorher schon beobachten kann an Heilsgeschichte Gottes. Wir können das erweitern, ne, bis zur Wiederkunft von Jesus, das, was heute hier in Osnabrück geschieht, in verborgener Weise läuft alles nach Plan. Das enthebt euch nicht des Auftrags, das Evangelium zu bezeugen, sondern im Gegenteil, das ist eine Ermutigung, das Evangelium auch zum 100. Mal einem Menschen zu bezeugen. Ja, das ist ein Riesenthema und ich konnte manches auch nur anschneiden. Ne? An dieser Stelle ausnahmsweise gebe ich mal einen Buchtipp. Für die selber vertiefen wollen. Es sind zwei Bücher von John Piper. Das eine, das gibt es auf Deutsch, Sehnsucht nach Gott. Da geht es vor allem um die Frage, ist das eigentlich richtig und schön, dass Gott bei dem, was er in der Heilsgeschichte vorantreibt, vor allen Dingen die Verherrlichung seines Namens vorantreibt. Ne? Wir würden sagen, so instinktiv fühlt sich das nicht so gut an erst einmal. Wir würden erst mal sagen, also das größte Prinzip für Gott müsste doch sein, er muss vor allen Dingen versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten. Dann könnte ich sagen, ich habe keine Probleme mit dir. Das andere Buch, das gibt es meines Erachtens bislang nur auf Englisch, The Pleasures of God, heißt so viel wie die Freude, die Gott, oder die Freuden, die Gott in sich selbst, in seiner Gottheit, als dreieiniger Gott hat. Und was es für uns erstrebenswert macht, diesen Gott zu kennen und zu lieben. Wenn Gott dann, wenn er sich offenbart, groß und herrlich dasteht, dann liegt es daran, dass er tatsächlich groß und herrlich ist. Das ist auch ein ganz wesentlicher Gedanke, ne? Dass wenn wir Gott anbeten und ihm die herrlichsten Dinge vorhalten, du bist gnädig, du bist gerecht, du bist gewaltig, du bist der Einzige, das wäre ja schlimm, wenn das alles gelogen wäre. Also gelogen in dem Sinne, also eigentlich wissen wir, Gott ist gar nicht so. Aber uns tut's gut, uns mal in dieser Weise auszulassen. Ne, da ist es wirklich entscheidend wichtig, dass man weiß, nee, also alles, was ich Gott im Lobpreis da vorhalte, das ist wahr. Nicht nur das, es reicht nicht mal daran heran, wie er wirklich ist. Er ist noch größer, noch herrlicher. Und es gehört offensichtlich zur Herrlichkeit Gottes, dass er bei sich beschlossen hat, was seine Palette an göttlichen Eigenschaften anbetrifft, irgendwie alle diese Eigenschaften zur Geltung kommen zu lassen im Verlauf der Heilsgeschichte. Und die Bibel macht deutlich, Gott ist komplex und reich ohne Ende. Er ist ein Gott der Liebe, der Gnade, er ist ein Gott der Heiligkeit, er ist ein Gott, der souverän ist, allmächtig. Er allein ist weise. Er allein hat die Weisheit, sich im Verlauf einer langen Heilsgeschichte so zu offenbaren, dass uns allen am Ende die Kinnlade runterfällt. Martin Luther hat das für sich so bezeugt. Auch in diesem Leben bleibt für uns die Anfechtung, wenn wir von dieser Vorherbestimmung, von der Gnadenwahl hören und auch von der Verstockung hören. Das wird uns in diesem Leben nicht ganz verlassen, dass uns da irgendwie was im Hals stecken bleibt. Aber Luther begründet das damit, dass uns für dieses Leben hier, er nennt das Licht der Herrlichkeit, das fehlt uns jetzt noch. Aber er weist darauf hin, also am Ende, wenn Gott seine Herrschaft vollendet hat, dann werden wir aus vollem Herzen bekennen können, so und nicht anders war es genau richtig. So und nicht anders musste es sein, damit wir Grund haben, dich anzubeten. Für uns, für euch bleibt vor allen Dingen, dass das Evangelium in den Mittelpunkt der Gemeinde gehört. Das Evangelium ist auch wichtiger als die Lehre von der Gnadenwahl, nur mal nebenbei. Das Evangelium, das ist die von Gott verordnete Botschaft, durch die er seine Heilsgeschichte ausbreitet, vollendet. In ihr ist Gott mit seiner rettenden Gnade wirksam. Diese Botschaft gilt dir. Du hast, was sie zusagt, durch den Glauben. Vergebung der Sünden, wahres Leben mit Gott. Und du hast die Zusage, dass Gott nicht aufhören wird, solange diese Welt besteht, Menschen zum Glauben zu führen. Und du hast den Auftrag, du hast die Ehre, daran mitzuwirken. Also lass dich nicht entmutigen, wenn der Großteil von Menschen, die du bislang mit dem Evangelium bekannt gemacht hast, dem Evangelium nicht glaubt. Ich fürchte, das wird so lange bleiben, wie du hier lebst. Aber ich wünsche jedem Einzelnen von euch auch den ein oder anderen Erfolg, dass er wirklich erlebt, da ist ein Mensch zum Glauben gekommen und ich durfte ihm das Evangelium bezeugen. Ich durfte dazu beitragen. Amen.